ich spüre es relativ spät. Aber wenn ich mich verletze, spüre ich das schon. Und Ermüdung, Muskelkater, sowas. Es wäre schön zum Radsport, wenn ich keine Ermüdung spüren würde. Aber leider spüre ich das alles auch.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen wieder mal eine neue Woche von Die Macht der Worte in der Ausgabe 196. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei dem Podcast, der da anfängt, wo du gerade siehst, aufhört, die christliche Podcast-Show mit deinem Host Steve. Ich versuche es immer schneller zu machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist wie Fahrradfahren in die Arbeit. Du versuchst es erstmal in einer Stunde und dann merkst du, hey, geht auch in 50 Minuten und so weiter. Und so versuche ich natürlich auch, dass ich die Anmoderation relativ schnell wieder rede. Aber ihr müsst natürlich auch mitkommen. Und ich will euch natürlich auch nicht langweilen, indem, dass ich so schnell rede oder auch zu langsam oder zu viele Äs sage oder was auch immer. Es ist, also Podcast ist schon eine Selbstoptimierung seltenstgleichen. Gut, aber jetzt, wie ging es euch letzte Woche? Sag einmal, gut, schlecht, passt schon. Ja, meine Woche war relativ gut. Also ich bin sehr zufrieden mit der Woche. Ich habe euch ja letzte Woche schon erzählt, dass es darum geht, dankbar zu sein im Moment bei mir. Im Moment immer noch Vergebung, aber auch Dankbarkeit. Und ihr seid noch beim Abstimmen. Also ihr dürft noch abstimmen für, soll man diesen Text jetzt vorlesen lassen von vielleicht dir. Also dass wir es dir schicken und du nimmst es auf und dann schickst du es zurück. Und dann veröffentlichen wir das hier im Podcast, weil ich habe schon gesagt, ich habe es probiert, viel zu langer Text. Ich bin nicht so gut. Ich bin ein bisschen anders. Nein, aber es, ja, keine Ahnung. Wenn es nicht in Großbuchstaben ist und Kindertexte sind in Büchern, dann fällt es mir relativ schwer, das laut zu lesen. Aber ich habe ganz viele Bücher hier in meinem wunderschönen Regal und liebe auch lesen tatsächlich. Aber es ist halt, man will nicht gatzen, wie der Frank gesagt. Genau, ja, und da warten wir jetzt natürlich auf die Abstimmung. Also ich würde mich freuen, wenn wir es nächste Woche halt veröffentlichen könnten mit jemandem von euch oder halt mit Computerstimme. Schauen wir mal. Genau, ansonsten Dankbarkeit. Wichtig, ne? Also wir können so dankbar sein. Ich mache mal diese Woche weiter und zwar mit Gesundheit. Also ich habe, ihr habt es mal vor langer, langer Zeit im Gespräch mit Sarah gehört. Dass wir uns da kurz mal drüber unterhalten haben, neben ihrer Depression, was sehr viel wichtiger ist, auch ein Kniethema bei mir und es ist ein Meniskusriss. Und ja, trotzdem kann ich dankbar sein, der war schon schlimmer. Also ich bin da schon, konnte nicht mehr laufen deswegen und naja, aber... Wir können trotzdem dankbar sein. Wir sind gesund. Wir haben so viel zu essen, also so viel Übergewicht, wie ich habe. Das haben manche nicht. Das muss man schon mal sagen. Wo ich natürlich auch ein bisschen schauen will, muss, dass ich wieder runterkomme, falls es einen christlichen Ernährungsberater gibt. Also wirklich, falls jemand da was hört oder jemanden kennt oder der du vielleicht sogar diesen Podcast hörst, melde dich bei mir. Ich würde gern, gibt es einen Aspekt, also kann man quasi Daniel fasten, ist total christlich und macht jetzt der christliche Ernährungsberater alles nach Daniel fasten oder was geht? Also daher, sag doch mal Bescheid. Wenn du einer bist, würde mich sehr interessieren, dieses Thema. Gut, wir legen aber jetzt mal los. Wir haben ja letzte Woche angefangen mit einem neuen Thema bei Dein Wort und wir reden über den Koran. Wenn sich das interessiert, also so andere Religionen und sowas, würde mich gerne interessieren, ob es dich interessiert, damit wir weitermachen können, vielleicht in diesen Themen. Bis jetzt hat sich auch noch keiner gemeldet, der sich beschwert hat über das Thema Koran. Und ich sage es jetzt hier auch nochmal, es ist nicht dazu da, dass wir irgendwen auf den Schlips treten wollen, aber Koran ist die wahre Religion, so sagt es der Koran, also zumindest gibt es so einen Aufkleber und ja, Christentum ist halt die wahre Beziehung und das ist halt, das ist das Wichtige, ne? Wir reden immer so von ja, religiös sein und bla 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 und das ist gar nicht das, was wir Christen ja, wie sagt man es da, anpeilen, sondern wir peilen an die Beziehung mit Gott. Und dass es einen Unterschied gibt zwischen Koran und Bibel, den besprechen wir auch diese Episode wieder. Ja, Michael und Steve, wir reden, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen geredet über Leute, die ein bisschen arrogant rüberkommen, und Michael hat auch gesagt, also da muss man dann noch arroganter quasi reagieren. Und da reden wir nochmal drüber, weil mir ist was passiert. Da musste ich das einmal teilen. Dann reden wir immer noch über Kinder und Scheidung. Dieses Thema kommt langsam zum Ende. Aber hier rede ich nochmal mit meiner lieben Frau über meine Scheidungsgeschichte, also beziehungsweise meine Kindheitselternscheidungsgeschichte. Und Matthias Schindler spricht über das, wie er sich selber motiviert hat, wo ihm Gott auch die Kraft gegeben hat und wo er angefangen hat, Radsport für sich zu entdecken. So, liebe Damen und Herren, ich wünsche euch Gottes Segen beim Hören dieser wunderschönen Episode, Episode 196 von Die Macht der Worte.
Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
So, wir beschäftigen uns die Wochen mit dem Koran bzw. Islam. Bei mir Gunther. Servus Gunther.
Hallo Steve.
Wir haben letzte Woche über den kritischen Koran gelesen. Jetzt haben wir das nur ganz leicht letzte Woche mal angefasst. Mach doch mal weiter, warum kritischer Koran?
Ja, also wie gesagt, die Bibel wurde durch dieses kritische dieses Analysieren und so weiter von Grund auf und auseinandergenommen und dann wieder, heute, wie ich gesagt habe, es hat alles bestanden. Mhm. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass wir heute jetzt einen kritischen Koran haben, weil das ist das erste Mal, wo der Koran ein bisschen unter die Lupe genommen worden ist. Weil die Muslime selber machen das nicht.
Okay.
Das ist absolut verboten. Kannst du nicht machen.
Mhm. Also weil es ein heiliges Buch ist?
Es ist ein heiliges Buch, kommt direkt von Gott. Das kannst du nicht auseinandern. Das darfst du nicht hinterfragen. Mhm. Ja, das hat... Die Bibel ist so total hinterfragt worden, nie mit dem Koran passiert. Mhm. Und jetzt haben wir doch in den letzten 20, 30 Jahren, würde ich sagen, im Westen ist es viel mehr thematisiert worden. Also der Koran, was in Islam selber, woher kommt das alles? Mhm. Wir haben eigentlich nur diese alten Erzählungen von den Muslimen selber, die irgendwann mal aufgeschrieben haben und sagen, so war's, und niemand hat das jemals hinterfragt. Und jetzt wird das alles hinterfragt. Stimmt das eigentlich? Gab es wirklich diesen Mohammed? Wann? Wie wurde der Koran zusammengefasst und so weiter? Wie ist das entstanden? Und jetzt habe ich heute diesen, wie gesagt, das gibt es jetzt erst seit einigen Jahren, nur vielleicht 2 oder 3 Jahren maximal, The Critical Koran. Und da ist es dann der Koran selber, aber dann mit kritischen, also Bemerkungen.
Schaut ein bisschen aus wie eine Bibel, Studienbibel, unten drunter sind dann so Verweise.
Genau. Mhm. Und dann ist alles also so von Wissenschaftlern angeschaut worden, diese Verse hier, was bedeutet das, was sagt der Islam selber darüber oder was sagen die Auslegungen von den Muslimen selber über diese und so weiter. Mhm. Und es ist sehr hilfreich, das zu haben, weil dann kannst du wirklich, wenn du das liest und dann darunter siehst du diese Notizen, dann kannst du das lesen und dann das besser einordnen, was hier überhaupt, worum es hier geht oder woher diese Geschichte herkommt oder wie das zusammenpasst und so weiter. Es ist sehr interessant und gut gemacht. Also kann ich nur empfehlen, The Critical Quran by Robert Spencer.
Ja, vielleicht auch bald auf Deutsch. Aber weißt du, was dann die Reaktion von Muslimen war zu diesem kritischen Koran? Also sind es Christen, die das gemacht haben? Sind es irgendwelche Wissenschaftler, die gar nichts mit Jesus
oder das sind, Gott? Das sind ja, eher Neutrale.
Ja,
also, okay. Oder zumindest manche sind bestimmt Christen. Mhm. Es werden auch andere Muslime, also Muslime, muslimische Gelehrten und so weiter zitiert.
Okay.
Ja, also der eine muslimische Gelehrte sagt, das heißt das ist so und so, und der andere sagt, das heißt so und so. Mhm. Ja, das ist diese Auslegung und so weiter. Also es ist schon fair gemacht, das ist nicht Islam-Bashing, sondern einfach der Koran unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Also warum zum Beispiel gibt es, also hier steht auf einmal ein nicht-arabisches Wort im Koran. Mhm. Ja, woher kommt das? Warum das? Wenn der Koran selber sagt, es ist in Arabisch geschrieben worden, in das beste Arabisch, das es jemals gab. Mhm. Ja? Und dann kommen viele solche aramäische und andere von anderen Sprachen, die Syriac, ich weiß nicht, wie das nochmal
Syrische,
ja. auf Deutsch heißt. Mhm. Auf jeden Fall. Und dann wird das halt beleuchtet, woher kommt, warum das und so weiter. Und das es ist schon interessant. Also ich würde sagen, ein fairer Muslim, und man und es sind sehr viele, sind fair und wollen das auch wissen, wieso. Die meisten wissen solche Sachen gar nicht.
Mhm. Ja. Ja gut, wenn du erzogen wirst zu lass das heilige Buch heilig sein und hinterfragst nicht, dann ist ja natürlich logisch, ne, dass man sagt so, okay, dann lasse ich lieber die Finger davon.
Ja, und wer sein Glaube wirklich glauben will, ja, wenn du wirklich, dann willst du doch wissen, was andere sagen, weil dann kannst du dir selber deine eigene Meinung bilden und sagen, okay, die sagen das und warum glaube ich was anderes? Mhm. Und dann kann ich mich befestigen in den Dingen, indem ich da nachgehe und nachschaue und gucke, woher kommt, warum. Ja. Ja? Und das ist wichtig, auch für Muslime, für Christen, für jeden eigentlich. Mhm. Man darf nie sagen, nee, hinterfrage nichts, weil was für einen Glauben hast du, wenn es das nicht aushalten kann?
Ja, stimmt eigentlich. Ne? Jetzt hast du ja den Koran gelesen. Also hast du nur den kritischen Koran oder hast du auch den normalen, ich sag mal normalen auch da? Oder ist das eh das Gleiche?
Nee. Eigentlich, der Koran ist ursprünglich, wie gesagt, in Arabisch geschrieben worden. Mhm. Und nur der arabische Koran ist eigentlich der Koran.
Okay.
Alles andere ist Übersetzung. Mhm. Und da können wir vielleicht darüber sprechen, woher der Koran kommt. Also die Muslimen sagen, Der Prophet Mohammed, er war, also es ist in den Jahren so zwischen 613 und 630 oder so, hat er von den Engel, Jibril heißt der, das ist eigentlich Gabriel, der Engel Gabriel, hat er von Allah, also der islamische Gott, Der hat empfangen diese Worte von Allah und in Arabisch.
Okay. Mhm.
Und aus dem wurde dann die eigentlich 100 Jahre später der Koran.
100 Jahre später erst?
Ja, ja.
Okay.
Weil Mohammed selber war ungelesen.
Ah ja, okay.
Ja. Er hat dann alles gehört und hat das dann wieder gesagt. Also das war alles mündlich, die Überlieferungen am Anfang. Erst der dritte Kalif oder so, der hieß Uthman, der hat das dann irgendwie alles zusammengetragen und dann schriftlich verfasst. Und das wurde dann der Koran.
Okay.
Okay, aber diese Worte selber kamen angeblich direkt von Allah, weil im Himmel gibt es dieses goldene, wie soll ich sagen, goldenes Koran. Ja? Ja. Also der Koran selber, die Muslimen glauben, dass der Koran nicht geschaffen worden ist, sondern ewig existierte im Himmel. Mhm. Und genau diese Worte sind dann dem Mohammed gegeben, hier auf Erden. Und der hat das empfangen. Und das sind exakt die Worte, die Allah gesagt hat und die in im Himmel sind.
Ja? Okay.
Das ist so eine Kopie von dem, als hätte Gott das runtergefaxt.
Okay, ja. Ein himmlischer Download sozusagen.
Genau.
Jetzt habe ich kurz, muss ich reingehen, weil was ich gehört habe, das weiß ich jetzt nicht, ob du dich da auch ein bisschen mit Mohammed auskennst, dass Mohammed am Anfang zu den Juden gegangen ist und da wurde er quasi abgelehnt. Und anscheinend auch zu den Christen. Und da wurde auch abgelehnt. Mhm. Also weißt du davon was?
Ja, also es ist die Geschichte ist einfach, dass er anfangs war er ja in Mekka. Und die letzten 10 Jahre war er dann in Medina. Mhm. Und das ist sehr wichtig in diese Geschichte, weil der Koran selber hat Verse. Also ungefähr die Hälfte von dem Koran ist von Mekka, also die Verse, die Gott ihm in Mekka gegeben hat, als er dort war, und die anderen, als er in Medina war.
Ah, okay.
Und die späteren haben mehr Gewicht als die früheren.
Okay.
Weil In den späteren gibt es viele, wo sagen, was er damals empfangen hat, gilt nicht mehr.
Ja, okay.
Ja, sind überschrieben worden, so irgendwie. Mhm. Ja, die Verse gibt es noch. Und wenn man sie einfach so liest und nicht weiß, dass auch später wird das
aufgehoben
irgendwie.
Ja.
Das heißt auf Englisch Abrogation. Mhm. Ich kenne das deutsche Wort nicht. Auf jeden Fall ist über, kann man so sagen, ja, das gilt nicht mehr.
Mhm. Okay.
Ja. Und in dieser Zeit, wo er in Mekka war, also am Anfang, er ist zu den Juden gegangen, hat gedacht, irgendwie die Juden werden dann ihn sofort akzeptieren als Prophet.
Ah, also der hatte schon quasi, der hatte schon die Vision als Prophet und dann ging er zu den Juden.
Ja, der hat natürlich nicht den ganzen Koran empfangen, sondern es war nur ein Bruchteil.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und er ist zu den Juden gegangen und die haben gesagt, ne Quatsch, wir glauben doch nicht an du bist doch kein Prophet.
Mhm.
Und das hat ihn nicht
gepasst.
Das hat er nicht gemocht,
ja.
Natürlich.
Ja.
Und, aber damals war seine Bewegung sehr schwach, die konnten ja nichts tun.
Mhm.
Die Juden, diese verschiedenen Stämme, eigentlich das waren so Stämme von Juden, auch Christen in der Region. Die haben alle gesagt, nee, kann nicht sein. Und dann hat er angefangen, eigentlich so diese Karawane zu überfallen und so. Und er ist immer mit der Zeit ein bisschen stärker geworden, stärker.
Mhm.
Und irgendwann war er stark genug und hat die Juden in der Region erobert.
Okay.
Mhm. Und wurde immer stärker und so ist die Bewegung gewachsen. Also eigentlich militärisch.
Okay.
Und weil die Leute wollten nicht glauben, was er da sagt. Die haben, und das kannst du im Koran lesen sogar, was die Juden gesagt haben, was die Christen gesagt haben. Das ist alles Quatsch, was du da sagst.
Okay.
Das wird auch so geschrieben.
Ja.
Die haben gesagt, das ist Quatsch.
Aber ist es dann das, was Mohammed den Juden und den Christen erzählt hat, ist dann das ein Teil des Korans, eines der alten Suren oder so?
Ja, das.
Okay, also man könnte das nachlesen quasi, was Mohammed, ja, den.
Aber wie gesagt, das ist nicht chronologisch oder irgendwie, das ist alles total durcheinander.
Ja. Was ich mich jetzt noch frage, weil das interessiert mich schon auch mit Mohammed. Wir haben ja alle irgendwie Berührungspunkte mit Moslems.
Mhm.
Manche diskutieren, das bin ich, manche vielleicht nicht von uns Christen. Jetzt weißt du das vielleicht, es wird ja im Islam gesagt, Jesus bzw. Isa ist ein Prophet. Und dann kommt Mohammed. Warum dieses Denken kommt, dass der letzte Prophet der Höhere ist? Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, der Grund ist, dass die Muslime glauben, dass die Bibel, also nicht die Bibel, die Evangelien, kamen ja von Gott.
Mhm.
Und die Tora, also die ersten 5 Bücher von Mose, auch von Gott kamen. Also von Allah.
Ja.
Und diese Texte wurden aber nicht richtig verstanden, von den Juden und von den Christen.
Mhm.
Genauso wie der Koran zu Mohammed kam, denken die Muslime, so ist das Evangelium zu Jesus gekommen.
Okay.
Also Jesus hat das Evangelium, die Evangelien, die 4 Johannes, Markus, Lukas und Matthäus, das hat Jesus als auf ein Stück empfangen.
Okay.
Und nicht, dass es, wie wir wissen, dass es total verschiedene Menschen geschrieben haben und die Apostel und so weiter. Und die glauben einfach, dass Jesus das als ein Stück, auf ein Stück empfangen hat, genauso wie Mohammed. Aber das Problem ist, dass die Juden und die Christen erstens nicht danach leben, was zum Teil wahrscheinlich richtig war.
Ja.
Und zweitens, dass die Juden und Christen die Texte pervertiert haben.
Wie meinst du das?
Total.
Also überstrapaziert.
Korrumpiert. Also genau. Und zum Beispiel, Mohammed war sicherlich in den Ursprungstexten, sagen sie, war bestimmt in den Urtexten
mit eingeschrieben.
Ja. Also irgendwann kommt Mohammed.
Mhm. Mhm.
Ja. Aber die Christen haben das alles rausgenommen. Aus der Bibel.
Okay.
Ja, und deswegen steht sein Name nirgends in die Tora oder in den Evangelien.
Mhm.
Weil die Christen haben das alles rausgenommen. Und deswegen hat Gott gesagt, so, jetzt schicke ich den Mohammed, der das Richtige hat, und er wird alles richten.
Okay.
Ja?
Und wenn man dann davon ausgeht quasi, dass je älter, desto fälscher und je neuer, desto aktueller, beziehungsweise hebt ja das Neue das Alte auf, kann man dann natürlich auch behaupten, okay, Tora ist veraltet, Evangelien sind veraltet. Also
jetzt kommt der Letzte, die sind sehr, 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 das ist sehr wichtig zu sagen. Mohammed ist nicht nur der Größte, sondern der letzte Prophet. Nach ihm kommt niemand. Also
okay.
Der Mohammed ist es, okay. Nach ihm niemand.
Ja.
Und es ist ganz komisch, weil wenn man im Koran liest, über was die über Jesus sagen, also der heißt Isa, wie du sagst, Isa al-Mashih. Also Mashih ist das Arabisch für Mashiach, das Jüdische, also Hebräisch, was heißt Messias. Und sein Name ist Messias. Jesus, der Messias, ist sein Name. Ja. Das hat nichts mit seiner Funktion zu tun in der Koran.
Also Nachname quasi, Jesus, okay, Messias. Okay.
Jesus, Messias, genau. Ja. Und das ist interessant, erstens, weil das zeigt eigentlich, woher das alles kommt. Das ist ein Missverständnis, über was Christen eigentlich glauben.
Ja.
Und das sieht man überall im Koran. Wenn die über Christen sprechen und was die glauben, nicht nur die Christen, auch die Juden, zum Beispiel in dem Koran heißt, dass der Esra, die Juden, hier so heißt, die Juden sagen, Esra ist der Sohn Gottes. Als Fakt.
Ja.
Aber das stimmt nicht. Das haben die Juden niemals gedacht oder gesagt. Es gibt nichts, wo man das beweisen kann. Gab's nicht. Aber der Koran behauptet es. Weil der Koran, also die Verfasser von dem Koran, ein totales die haben das Christentum und Judentum nicht verstanden. So wie wir es verstehen und so wie die Bibel es tatsächlich zeigt. Denn in der damaligen Zeit, das muss man so überlegen, im 7., 8. Jahrhundert im arabischen Raum sagen mal, von Palästina bis nach Arabien, also in diesem Gebiet, waren sehr viele falsche oder Irrlehre ist im Umlauf gewesen.
Ja.
Ja? Diese gnostische Evangelien und so weiter, Evangelien von Thomas und das alles, solche Sachen, es gab komische kleine Sekten überall. Aber das Gängigste war dieses gnostische Glauben und der Glaube an einen Gott, keinen dreieinigen Gott. Ja, das ist gnostisches Denken.
Okay.
Das heißt, es gab nur Gott und Jesus war nicht der Sohn Gottes.
Ja.
Das gab es vor Islam. Das ist vor hunderte Jahre, bevor es Islam gab, gab es dieses Denkweise innerhalb vieler Gruppen da in der Region. Und diese alten Heresien, kann man so sagen, ja, und Legenden und alles, wie zum Beispiel, dass Jesus als Baby gesprochen hat, sagt der Koran,
okay.
Das sind alles übernommene Geschichten von diesen Heresien.
Die Macht der Worte.
Michael und Steve und ihre 5 Minuten.
So, Michi, nachdem wir ja jetzt endlich dem Hörer dein geheimes Zimmer offenbart haben, letzte Woche, wer das hören will, der kann natürlich gerne nochmal auf letzte Woche gehen und danach hören. Aber wir springen nochmal 2 bis 3 Wochen zurück. Da hatten wir nämlich ja Leute, die einen belehren.
Ja.
Und es gibt ja auch Gemeinde, Leiter, Pastoren oder Vorstände, die auch ein bisschen so sind und die einen auch immer ein bisschen sich fühlen lassen, als wäre man so ein wenig schlechter als die. Schlechterer Christ. Wir haben das Beispiel gehabt bei dir jetzt mit Beten, vor 2 Wochen, wie man richtig betet und so. Und mir ist da neulich so eine kleine Offenbarung vielleicht gekommen, weil ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, wenn du unsicher bist. Bei mir ist es so, da wäre ich entweder recht lustig oder auch ein bisschen arrogant.
Okay.
Mir ist es zum Beispiel so gegangen, ich habe neulich weiter weg Lobpreis geleitet und da kam, und ich hatte so eine zusammengewürfelte Band,
ja,
mit denen ich relativ wenig spiele. Und da war ein Bandmitglied dabei, das ist mir ja so zwischen unsympathisch und passt schon Person. und hat sich auch an diesem Abend so wieder bestätigt, weil die Person zu mir gesagt hat, also ich habe angefangen mit ruhigen Liedern. Ja. Lobpreis muss man immer mit schnellen Liedern anfangen, richtig?
Hat er gesagt.
Ja, aber ist ja auch so.
Hat er auch schon nicht ganz unrecht. Also nach meiner Lehre schon.
Und bei mir war das dann so, da ich auch voreingenommen war der Person gegenüber, dachte ich mir so, ne, der muss jetzt irgendwie gegen einen Kahn fahren erst einmal, weil das kann, ich bin der Chef hier.
Ja.
Wir haben es gerade gehabt, dass vielleicht ich manchmal beim Lobpreis ein wenig dominanter bin. Mhm. Oder weiß, wo ich hin will, sagen wir so. Und dann habe ich dem gesagt, pass auf, wir machen das heute so, weil wenn die Leute hierher gehen zu dem Lobpreisabend und sind überhaupt nicht vorbereitet, Jesus anzubeten, dann brauchen die hier eh nichts suchen.
Okay. Du hättest natürlich auch noch sagen können, und außerdem bin ich prophetisch begabt. Und deshalb habe ich immer recht.
Richtig. Aber da wurde mir an mir selber bewusst, dass der quasi, also ja, im Nachhinein denkt man immer so, hätte ich doch jetzt anders sagen können zum Beispiel. Ne? Aber da ist mir aufgefallen, da war ich ein wenig unsicher und dann war ich da ein wenig Forscher. Mhm. Da forsche ich überall, wo es geht.
Die kleinen Forscher.
Wieder Indiana Jones. Meinst du, dass es manchmal so ist, dass Leute, die von oben runter reden, dass die einfach unsicher sind? Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, du betest falsch?
Bestimmt ist es auch so. Bestimmt ist es auch, gibt solche Leute auch, aber ich denke, es ist ein Unterschied. Ich zum Beispiel, wenn unsicher bin, ich wäre erst eher ruhig. Ich ziehe mich eher zurück. Mhm. Beobachtung ist ein bisschen, dass, ich sage es jetzt mal so, die junge Generation klingt ein wenig blöd, aber viele junge
Jugend.
Die Jugend, viele junge Christen haben, was das Geistliche angeht, ein ganz schön gutes Selbstbewusstsein und Sendungsbewusstsein.
Mhm. Und was heißt Sendungsbewusstsein?
Also das Gefühl, allen sagen zu müssen, was richtig ist und was sie denken. Mhm. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen wenig Demut irgendwie. Also wenn man jetzt zum ersten Mal predigt oder irgendwie sowas, dann hat mir zum Beispiel kam mal einer auf mich zu, der zum ersten Mal gepredigt im Gottesdienst und wollte sofort die Konfrontation mit mir, weil er gedacht hat, ich würde ihn jetzt kritisieren. Ja. Kam er zu mir sofort. Also Michi, hast du jetzt ein Problem? Ich habe mit mir so ungefähr und war voll stolz drauf und wollte sofort dann mit mir, und ich bin dummerweise ein bisschen drauf angesprungen, und dann ist losgegangen, mich zu belehren.
Okay.
Dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, was war jetzt das?
Ja.
Und ich hätte eigentlich, da bin ich bei der Arroganz, einfach sagen müssen, interessiert mich gar nicht für mich.
Ja.
Ja, ich sage ihm jetzt einfach, du, die Predigt war ganz in Ordnung. Ja, hast ganz gut gemacht fürs erste Mal. Wenn du noch irgendwie Interesse an Hilfe hast oder so, kannst dich gerne an mich wenden. Das wäre eigentlich zwar ein wenig arrogant gewesen, aber ich habe mir so gedacht, ey, was hat denn der junge Kerl jetzt für Selbstbewusstsein, jetzt gleich zu denken, er muss mich noch weiter belehren. Das gibt's, finde ich, auch ein bisschen so. Das finde ich irgendwie, ist natürlich auch die Generation vielleicht, die wir haben uns immer manchmal so tief gefühlt, ist genauso schlecht.
Das stimmt. Und es ist ja irgendwie auch Unsicherheit, ne? Also auch von der Person, die da auf dich zukam, vielleicht auch von dir. Oder
von mir vielleicht auch dann, ja, genau. Aber du hast schon recht. Ein Teil der Menschen, denke ich, die machen das oder reagieren so, dass sie sich unsicher fühlen und deshalb halt irgendwie einen auf großen Macker machen müssen.
Ja, weil das habe ich mir auch gedacht. Wir haben da einen gemeinsamen entfernten Bekannten und du findest den jetzt nicht super toll, ich finde den jetzt nicht super toll. Und für mich ist es so, wenn ich den sehe, also wenn ich Lobpreis mache woanders, da kommt er manchmal hin. Und dann denke ich mir, der kennt mich jetzt vom Sehen, sagt aber nicht Hallo. Also das ist schon das Einsteiger-Ding, wo ich mir denke, arrogante Zicke. Aber eigentlich ist es auch Unsicherheit halt von mir, ne? Weil ich kann ja dem auch Hallo sagen.
Richtig.
Und interpretiere dann quasi in seine Unsicherheit, meine Unsicherheit, ja. Und dann sind wir alle unsicher.
Die Macht der Worte.
Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
Letzte Woche haben wir darüber geredet, dass ich die Anerkennung auch von Männern suche.
Und du machst einen Termin dann morgen beim Psychologen.
Genau. genau, wir haben es jetzt nicht geklärt, warum ich es brauche, und ich muss auch sagen, ich könnte es jetzt auch nicht sagen.
Ich denke, das wäre gut für dich, ehrlich, Schatzi.
Psychologe? Wäre es nicht gut für alle?
Voll, machst du erst, ich mach danach.
Oder so-so. So-so. Na, kein Fan?
Ey Leute, ich weiß, es ist gut, jeder sagt das, aber ich bin da.
Geschmackssache.
Ja, das ist Geschmackssache. I just can't do that.
It's too spiritual. Wir machen mal mit dieser Episode erstmal so einen Halt zu dieser ganzen Geschichte. Also nochmal, um so zurückzuschauen. Eltern haben sich scheiden lassen im Alter von 10. Dann hatte ich 10 Jahre keinen Kontakt zu meiner Mutter. Die beiden hatten einen Rosenkrieg. Und ansonsten, was der große Vorteil war an dieser Scheidung, war, dass mein Vater mit mir ganz viel gereist ist. Also das kann ich mir gut vorstellen. Hätten meine Eltern, wenn die zusammengeblieben wären, wären wir halt nur campen gewesen in Italien, Österreich und Schweiz.
Okay. Und so.
Aber dadurch konnte ich halt viel von der Welt sehen.
Aber hatte er nicht weniger Geld? Nee. Muss ja kein Unterhalt für deine Schwester zahlen.
Eigentlich nee, ich glaube, ne? Wahrscheinlich läuft es. Also, meine Schwester wurde adoptiert von meinem Vater.
Dann.
Vielleicht lief es das Gleiche raus. Also, dann war es quasi.
Null. Ach so, null. Jetzt, aber er hatte dich und sie hatte. Ja, okay.
Aber das weiß ich nicht. Also, daher.
Okay.
Genau. Und was man auch sagen muss, meine Eltern haben da schon so diesen Rosenkrieg dann angefangen. Und was mich am meisten wahrscheinlich mitverletzt hat, ist, dass meine Eltern mich genommen haben als den kleinen Assi.
Messenger.
Genau, der die Nachrichten überbringen soll. Also wenn ich bei meiner Mutter war, hat die gesagt, ja, sag mal deinem Vater da hier, sag mal hier das und das.
Achso, negativ? Wurden die beiden negativ so genervt, weil, ach, sagt dein Papa das, bla bla bla, oder mehr neutral? Oder sagt deine Mama das?
Also ich habe es immer so im Gefühl gehabt, dass es so war, die haben sich gehasst und lassen mich ihre Hassnachrichten überbringen. Und das ist jetzt meine Perspektive, ne? Also wenn jetzt meine Mutter fragt oder mein Vater, dann werden die vielleicht das anders sehen.
Ja.
Und für mich war es aber immer so, ich bin derjenige. Und irgendwann haben die dann angefangen, nicht nur mich als Boten zu bringen, sondern auch mich zu manipulieren dem anderen gegenüber. Also mein Vater, meine Mutter, hat zum Beispiel gesagt, ja, du hast früher von deiner Oma ganz viel Geld bekommen, wie die gestorben ist. Und dein Vater hat jetzt aber ein neues Motorrad, der hat sich das Motorrad von diesem Geld gekauft.
Warum erzählt man sowas?
Vielleicht, weil es gestimmt hat. Ich glaube, schlecht ist einfach, dass sie das einem 10-, 12-Jährigen erzählt,
der das überhaupt
nicht einordnen kann und dem es auch im Prinzip in dem Alter wurscht ist.
Ja, stimmt voll.
Ich weiß es nicht, warum er es erzählt. Aber das hat mich halt dann meinem Vater gegenüber misstrauisch gemacht.
Mhm.
Und mein Vater hat was erzählt, was, so weiß ich das noch, unter aller Gürtel, also unter der Gürtellinie war. Und zwar wirklich unter der Gürtellinie. Und hat dann von meiner Mutter was behauptet und zu mir gesagt, so, ja, deine Mutter hat das und das gemacht. Drum kannst du da nicht mehr schlafen. Und das beschäftigt mich heute noch. Also ich habe da, habe schon letzte Woche, glaube ich, oder die Woche erzählt, dass ich mit der Nadine auf dem Weg war zum ERF und ich habe dir das auch erzählt. Und ich habe gesagt, ich kann es dir nicht sagen, ob es stimmt oder nicht, was mein Vater mir da gesagt hat.
Schon krass.
Ne? Und man zweifelt dran. An der Glaubwürdigkeit, aber auch an dem, an sich selber. Und das finde ich...
das ist nicht so okay.
Nee, und das ist mit das Asozialste, was Eltern machen können, dass die ihr Kind nehmen.
Ja.
Und
das Kind doch kann nichts dafür, ne?
Dann kann es auch gar nicht einordnen.
Das Kind leidet am meisten, oder?
Ja.
Von allen?
Ja.
3, 4, 5.
Von der ganzen Familie halt.
Ja, totally.
Und was ich aber interessant finde, dass wenn du jetzt zum Beispiel, wenn sich jetzt deine Eltern trennen würden, dass dich das trotzdem nicht kalt lässt und auch einen Effekt an dir hat und nicht nur einfach, okay, die haben sich scheiden lassen, ich habe jetzt 5 Minuten geweint, sondern wirklich auch einen psychischen Effekt an dir hat.
Krass, ne? Und ich bin jetzt 35.
Also das ist jetzt nicht so, ist nicht der Fall.
Nee, nee, aber...
Nur für den Hörer, dass der jetzt das einordnen kann. Aber
wenn, ja, genau, ist egal, wie alt man, ja, genau, ist egal, wie alt man ist. Ist schon, puh. Und dann als Kind, ne? Wie kannst du damit umgehen? Mit diesen großen Gefühlen.
Ja.
Wenn man als Erwachsener schon überfordert ist.
Das stimmt. Wir machen mal weiter noch bei Langzeitfolgen, was ich nämlich interessant finde. Probleme mit der Geschlechtsidentität.
Wow.
Also kannst, wenn deine Eltern sich haben scheiden lassen. Und das finde ich sehr interessant, weil viele ja sagen, naja gut, sie sind im falschen Körper geboren.
Ja.
Aber diese, warte, das heißt, ja, Elternbildung, diese Homepage. Und das im Prinzip widerlegt ja ein bisschen zumindest oder schwächt dieses Statement ab, wir sind im falschen Körper geboren.
Ach, ja.
Dass auch halt eben eine Scheidung Probleme in deiner Geschlechtsidentität führen kann.
Das ist interesting. Ja, ist oft so auch in Missbrauchfällen, ne? Wenn ein Mann dich ein Mann dich missbraucht hat.
Ja.
Hast du einen Hass gegenüber Männern und dann hast du eine Tendenz, romantische Gefühle für Frauen zu entwickeln als für Männer, weil die sind alle Arschlöcher. Oder andersrum, ne? You know what I mean?
Ja.
Das ist auch so ein Ding, was mich, wo ich oft gedacht habe, so, aha, wenn Leute sagen, also der eine, keine Ahnung wie er heißt, aber der eine, ne? Spanier damals.
Ja. Paco.
Wie?
Paco.
Oh, der Paco! Ey, der war so lustig. Der war ein Homosexueller. Ich habe ihn echt geliebt. Der war echt lustig. Und sein Freund war der Günther oder so, ne? Das war
Walter.
So, Walter und Paco, ey, seid ihr da draußen? ich habe die gefeiert, die zwei. Genau. Und dann hat Paco gesagt, ja, der ist schwul. Und dann habe ich so, ey, wie war der Beziehung zu deinem Vater da als Kind?
Kamst du direkt so auf das
Ja,
Thema?
Das hab ich bin
aber
immer...
Aber man hört es immer, ne? Also Vaterbeziehung, schwul.
Nein. aber ich hab... So oh my goodness. so good. Nee, aber ich wollte nur wissen, weil ich weiß nicht, wie war die Beziehung zu deiner Mama und Papa und so? Und dann erzählt er da echt schlechtes... Nee, war das seine Mama? Eine schlechte Mama gehabt oder ich weiß es nicht, irgendwas. Und dann habe ich jetzt gesagt, ja, ich bin Christ und ich glaube nicht, dass man so geboren ist. Und ich glaube, da spielt viel mit so, ne, welche Vorbilder hattest du und was passiert. Und ich sage, so, aha, interessant, ja, vielleicht. Aber der Paco, das war echt mein Kumpel, ey, der war so lustig.
Ja, also Paco, falls du das hörst und Christ geworden bist, melde dich doch bei uns. Elida heißt die, vom Weihnachtsmarkt damals, in Ding.
Aber auch wenn du auch kein Christ bist, melde dich bei mir.
Ja, klar.
Aber hören nur Christen deinen Podcast?
Das weiß ich nicht. Meldet euch mal, falls ihr nicht Christen seid und das trotzdem interessant findet. Das finde ich mal sehr interessant, wenn jemand da sich meldet. Okay. Ein weiterer Punkt, Langzeitfolgen ist, und das hast du schon gesagt eigentlich, Elida, Probleme in der Partnerschaft.
Ja.
Also jetzt neben den ganzen Festen und vielleicht meinen Ölflecken, die an diesen Tagen kurz mal zum Vorschein kommen. Mhm. Hast du noch Probleme mit mir in der Partnerschaft? Wo du vielleicht denkst so, yeah.
Ja, manchmal denke ich, dein Bild von Frauen ist
Ja, sag's nur. Wir sind ja offen.
I don't know, man. Like, keine Ahnung. Manchmal denke ich, welches Bild hast du von einer Frau?
Meinst du jetzt, dass es nur Sexobjekt ist?
Nein, gar nicht das. Aber dieses zum Beispiel, du sagst oft, du magst nicht, wenn es so dominante Frauen und der Mann ist wie heißt das nochmal? Unter
ihrem Chef,
genau.
Schlappen oder so.
Genau, und ich bin, ja, keine Ahnung. Und dann denke ich, hat das irgendwas damit zu tun mit deiner Mama?
Kann schon sein.
I don't know, man, aber was ich auch interessant finde, auch vom Aussehen, deine Mama hat dunkle Haare und dunkle Augen. Mhm. Und das ist dein Type, ne?
Das ist mein Typ, ja, also ich stehe quasi auf meine Mutter.
Aber auch jetzt diese Frau on the magazine bei Edeka.
Ja.
Das war eine dunkelhaarige mit dunklen Augenbrauen. Bildhübsch.
Liv Taylor.
Nee, das ist die von
Herr der, nee, aber Herr der Ringe. Wie
heißt Herr der die? Ringe, aber die hat nicht
braune Augen. Ist das Liv Taylor?
Die
muss ich schnell schauen, aber die
finde ich
die schönste Frau der Welt.
Okay, krass, Schatzi, ne? Wie viele Kinder hat sie im Bunden?
Weiß ich nicht, aber ja, Liv Taylor hier.
Aber die ist...
Die hat so schöne
Augen. She's not so dark. Ist das schon dark eyes?
Die ist dunkel.
Zeig.
Jetzt, liebe Hörer, sorry, dass wir euch da langweilen, aber schau mal. Die ist doch bombastisch, da hier.
Die hat blaue Augen, Schatzi, aber die ist halt dunkelhaarig. Wie die Elbisch
geredet hat.
Ja, genau. Aber das ist interessant, man sagt immer, man sucht unbewusst...
die Mutter.
Wie deine Eltern ausschauen irgendwie.
Drum schaue ich auch aus
wie dein Vater. Ich habe immer gesagt, tall, dark and handsome. Also ich wollte immer mit dunklen Haaren, dunkle Augen und so. Aber jetzt habe ich einen richtigen deutschen Nazi.
Ich habe Angst gehabt, du sagst Arie oder so. Weil halt der...
I'm joking, people. Nee,
oder ein Wikinger. Also eigentlich passe ich besser in die Verdünnung.
Ja, er schaut mehr skandinavisch aus als ich, weil ich bin eigentlich halb persisch. Ich wusste nicht, ob ihr das wisst, aber ich bin eigentlich...
Ja. So, ich muss jetzt mal wieder die Liv Taylor weg.
Sag mal.
Nein, die ist einfach... Ach so. Wir schauen später noch ein paar Bilder.
Okay, runter. Ja, genau.
Ja, okay. Partnerwahl, wie die Mutter. Ja, stimmt, weil ich habe am Anfang... bevor ich Freundinnen hatte, habe ich immer gesagt, blond.
Hast du?
Ja, immer. Ich glaube, ich habe sogar auch die gesagt, mein Typ ist blond, aber ich nehme dich halt.
Und what about Jenny hier? Jenny, die war auch dunkel.
Wer ist die Jenny?
Jenny.
Hä?
Die Jenny, die Mutter Papa dich hochgehoben hat und so.
Ach so, die Jenny.
Die war dunkel.
Ja, aber die, das ist nochmal was anderes, weil die ist ein Mix zwischen asiatisch. Zwischen asiatisch
und deutsch
und so Mischlinge, haben wir ja schon gesagt, ne? Auch die Halb-Iraner, also du und Halb-Färöerer, auch du.
Ein
und,
Cocktail.
Und Deutsche, die waren schon schön, die Kinder.
Unsere? Boah, die sind die allerschönsten.
Ja, aber halt eben die Jenny, die, ja stimmt, aber die war auch, naja, egal. Jetzt bin ich verheiratet, jetzt habe ich halt...
Glücklich verheiratet, oder?
Jetzt bin ich halt mit dir zusammen.
Ey, du hast jetzt nicht geantwortet.
Was, glücklich verheiratet? Ja, aber hallo, Halleluja, Preisheim. Genau, Problem in der Partnerschaft war das ja. Aber, aber das mit dem Frauenbild, vielleicht kommt es auch daher, dass ich zu viele Männer gesehen habe und auch mit jemandem in der WG gewohnt habe.
Ach so,
der dasselbe Bild vertreten hat und ich habe halt diese ganzen, wir haben die immer ein Wort vorher noch, aber Knecht genannt und
du bist so das ultra Gegenteil davon, ne? Also auch heute zum Beispiel Papiere auf dem Tisch. Schatzi, kannst du, meine Mama ist da, ne? Dann denke ich so, du machst dann extra das überhaupt gar nicht.
Aber ich habe es trotzdem gemacht.
Ja, aber du machst es so mit,
weil, also,
ich bin so, ah Schatzi, ja, ich mach schnell, ja okay, mach schnell weg. Und du?
Aber es gibt ja
Leuch.
Auch... Ja, weil ich keinen Bock habe, ja, sofort zu springen. Ja,
wir
wollen essen,
aber ist egal. Wir sitzen einfach trotzdem hier mit einem Papier.
Ich bin wurscht verhungert. Nein, Spaß. Nein, aber ich finde halt, man muss auch eine gewisse Toleranzzeit haben, wo man sagt, okay, in dieser Zeit darf er jetzt noch langsam aufstehen und machen. Aber genau, da bin ich kein Fan von Männern, die dann auch ihre Freunde verraten und nur mit der Frau abhängen. Finde ich nicht gut, aber das ist jetzt meine Meinung. Das ist jetzt nichts Biblisches. Genau, der letzte Punkt. Lida, jetzt schauen wir mal, ob du ein Fremdwort kennst. Probleme in der Adoleszenz.
Ja, Adulthood.
Echt?
Ja, or?
Weiß ich nicht, warte, ich muss schnell googeln, aber sag mir mal, woher Google. Jetzt du denkst, dass du es weißt.
I don't know, I heard that before.
Alter, hast du das gelernt?
Schatzi, das ist doch hier...
Definition hier. Adoleszenz bedeutet Endphase des Jugendalters, krass.
Ja, yeah, adulthood, being an adult.
Wer das jetzt gewusst hat, bitte gibt dem Podcast einen Daumen hoch. Und wer nicht, bitte einen Daumen einfach so nichts machen. Nee, aber...
Ach so, hat Schwierigkeiten im Erwachsenenleben.
Erwachsen zu werden. Also Verantwortung zu übernehmen und so weiter und so fort.
Aber krass, das sind schon viele Scheidungskinder, die haben schon...
Aber du hast auch viele Männer, ich finde immer, der Manu hat es immer gesagt, mit diesem Reifepass.
Ah ja.
Dass Männer Paare einen Reifepass bräuchten, beide Partner.
Okay.
Ob sie bereit sind für eine Ehe. Und ich kann mir gut vorstellen, ich weiß es nicht warum, ich finde nämlich, dass Scheidung mich sehr schnell viel reifer werden hat lassen. Ja. Anstatt jetzt mir Probleme zu machen, dass ich es nicht werde.
Ja, das stimmt eigentlich.
Also ich war quasi ein Schlüsselkind, ich musste selber für mich sorgen.
Aber sagen die haben Schwierigkeiten da...
Probleme in der Adoleszenz.
Das ist interessant, weil ich kenne auch mehrere, wo die Eltern geschieden sind, dann müssen die einfach schneller erwachsen werden.
Und, ja. Oder nach außen hin, und vielleicht werden sie aber innerlich nicht reifer. Kann natürlich auch sein. Auch. Weiß ich nicht. Naja gut, wir verlassen mal das Thema jetzt für die nächsten Wochen.
Genau.
Und wir reden aber bestimmt nochmal weiter, falls ihr Lust habt, auch drüber zu reden. Wir würden gerne mit euch drüber reden. Vielleicht habt ihr auch eine Geschichte, die wir besprechen können. Dann laden wir euch gerne in den Podcast ein und wir setzen uns zusammen und reden ein bisschen drüber.
Die Macht der Worte. Aus der Sicht und mit den Worten von.
Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon auf Instagram ganz viele Sprüche von letzter Episode gepostet habt oder T-Shirts gedruckt habt von Matthias Schindler. Matthias, du bist immer noch da.
Jawohl, schon wieder.
Schon wieder. Also sehr interessant mit dir und ich glaube, du hast einen Mehrwert für den Hörer, würde ich jetzt mal fast behaupten, den nicht alle meine Gäste haben am Mikrofon.
Deswegen ist diese Episode auch hinter einer Paywall.
Genau.
Nein, alles gut.
Spende dann, wo auch immer.
Ja.
Was ich interessant finde, ich habe heute mit meinen Arbeitskolleginnen drüber geredet, das war nicht gegendert übrigens, dass du bewusst läufst,
ja,
würde ich ausdrücken.
Ja, ja.
Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass du sehen musst, wo du hinläufst. Ist es dann so, ich mache es jetzt mal ganz dumm, wie wenn ich denke, linker Fuß nach vorne, rechter Fuß nach vorne und Becken mit, oder geht dein Becken so mit?
Ja, also sowas am Anfang, jetzt... geht das schon zügiger. Ich weiß, was ich tun muss. Mhm. Ich muss mich sehr darauf konzentrieren, dass es sauber ausgeführt wird, dass der Fuß auch dahin kommt, wo ich ihn hinhaben will. Das macht er nicht automatisch. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, den Vergleich versuche ich so ein bisschen zu ziehen. Wenn man jetzt eine normale Treppe läuft, die in einer U-Bahn-Station sonst irgendwo in einem Haus angelegt ist und du läufst die, dann fokussierst du die erste Stufe. Und beim Rest kannst du hier Instagram-Post absetzen, irgendwas machen, dein Körper, du findest automatisch mit deinem Fuß die nächste Treppenstufe. Alles das Gleiche. Für mich ist jede Stufe die erste. Wenn du jetzt im Wald irgendwo über Naturstufen läufst, die angelegt sind, wo jede Stufe eine andere Höhe und eine andere Länge hat, dann merkst du, wie unrund das wird, dass du auf einmal aufpassen musst, weil du nicht einfach sagen kannst, so, ich habe die erste Stufe genommen, ab jetzt übernimmt der Körper, das läuft automatisch, weil dann liegst auch du auf der Nase, wenn du dann anfängst, Instagram-Posts zu machen.
Ja.
Ja? Und so ist das für mich. Ich muss wirklich also alles aktiv überprüfen und da gibt es nichts, was automatisch läuft.
Okay. Und in irgendwelchen vorherigen Episoden hast du auch gesagt, dass du manchmal hinfällst, beziehungsweise dieses Ausbalancieren dir fehlt, diese Reaktion zu sagen, okay, Ausfallschritt, dass du dich fängst. Zum einen finde ich das richtig bescheuert, also nicht von dir jetzt, weil das ist, so ist, aber fällst du dann um wie ein Baum und liegst dann da oder was? Weil, ja.
Ja, kam schon bis ein oder andere Mal vor. Also ich bin in einer Raststätte mit einem vollen Tablett mit Kaffee drauf mal gestürzt. Und ja, ganz entscheidend war für mich 2000, 2019, weil es eigentlich schon um die im Radsport um die Tokio-Quali ging, bin ich 2019 beim Wandern auf einem normalen Schotterweg ausgerutscht und blöd gefallen und ich lande halt einfach da, wo dann mein Körper sagt, und da habe ich mir das Syndesmoseband und das Außenband abgerissen, weil ich ganz blöd auf meinen Knöchel gefallen bin. Ich habe das dann nicht wirklich unter Kontrolle. Ich gucke halt, dass ich dann, was gut funktioniert, sind dann die Hände natürlich, die dann irgendwo gucken, was kann man noch greifen und wild um sich schlagen, um so irgendwo, aber alles unterhalb der Hüfte resigniert.
Okay.
Schmerz spüre ich dann leider.
Ach so, echt?
Ja.
Ah, also könnte ich dich nicht mit dem Messer ins Bein stecken?
Die Oberfläche ist taub tatsächlich sehr, aber ich spüre es relativ spät. Aber wenn ich mich verletze, spüre ich das schon. Und Ermüdung, Muskelkater, sowas wäre schön jetzt im Radsport, wenn ich keine Ermüdung spüren würde. Aber leider spüre ich das alles auch. Oder was heißt leider? Ich spüre es Gott sei Dank, so muss man schon sagen.
Das wäre auch cheaten, wenn du da nichts spürst. Was ich mich auch gefragt habe, du hast dich selber als inkomplett gelähmt bezeichnet. Oder so heißt es.
So heißt das, ja.
Gibt es da manchmal Stimmen, also vom Radsport her, die sagen, ja, du bist ja eigentlich gar kein ganzer Paralympic-Athlet?
Nee, kam nie. Ich glaube auch eher, dass das andersrum ist. Wir haben verschiedene Behindertenklassen. Also ich fahre auf einem normalen Zweirad. Und bei uns, wir haben 5 verschiedene Zweiradklassen und wir werden von einer Klassifizierungskommission von der UCI, von dem Weltradsportverband, werden wir in diese Klassen einklassifiziert. Und ich war zu Beginn sogar in noch einer schwerer beeinträchtigten Klasse. Da wird man von Ärzten und Physiotherapeuten einklassifiziert und wurde dann, weil ich relativ schnell relativ gut geworden bin, dem Eifer wieder geschuldet, dass ich gesagt habe, okay, ganz oder gar nicht.
Ja.
Wurde ich umklassifiziert. Ich bin jetzt in der Klasse 3 von 5. Und ich würde sagen, dass ich, um es mal defensiv auszudrücken, mit Sicherheit keinen Vorteil mit meiner Behinderung habe. Also ich fahre dort gegen Menschen oder gegen Athleten, die zum Beispiel einen Klumpfuß haben. Also ich wüsste nicht, dass noch jemand einen inkompletten Querschnitt hat in meiner Startklasse. Also ich glaube, dass ich da, dass ich
einzigartig
bin. Ja. Einzigartig, nee, ich hab keinen Vorteil, sagen wir es so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da einen Nachteil habe. Ich habe mit Sicherheit keinen Vorteil. Ich glaube, dass da wird sich nie jemand beschweren.
Ja, okay.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Okay. Jetzt hast du nach einem halben Jahr, nach der OP, also nach dem Vorfall, hast du bereits die ersten Schritte gemacht. Zeigt auch wieder dein Kämpfer-Ding. Also ich könnte mir vorstellen, ich hätte erst einmal ein halbes Jahr Fernsehen geschaut und mir gedacht, was für ein armer Tropf bin ich eigentlich?
Das sagst du jetzt, aber ich glaube mal, wenn du in einer, ich will gar nicht immer herausstellen, dass das so toll ist, was ich da geleistet habe, weil ich glaube, wenn man in der Situation ist, dann funktioniert man da schon anders. Ich war auch so. Ich habe am Anfang, in der ersten Phase, habe ich viel Fernsehen gesehen, habe mich von weißer Schokolade und Coca-Cola ernährt. Das war so mein Zeug. Okay. Weiße Schokolade.
Das mag ich gar nicht.
Ja, es war mega. Aber ich habe halt irgendwann über 100 Kilo gehabt.
Echt?
Nackt, ohne Rollstuhl. Also ich meine, wird er ja wöchentlich gewogen. Und dann so, dass die Leute halt irgendwann sagen, jetzt müssen wir mal aufpassen.
Okay.
Und das war halt dann auch einer der Prozesse, die ich ja vorher schon beschrieben habe, ne, dass ich dann mehr Qualität wollte oder auch für meine Frau da sein wollte. Dass ich gesagt habe, ich muss was ändern. Und
wie viel wiegst du jetzt?
So 79.
Okay, könnte ich mir gar nicht vorstellen, du mit 100 Kilo. Aber okay, ich wiege 60.
Gut. Ich sollte mir von dir ein paar Ernährungstipps holen.
Du hast ja die Ausbildung bei der Polizei gemacht und es war ja immer noch ausstehend. Ne? Du warst da im Krankenhaus, hast die ersten Schritte gemacht. Wann kam die Idee, mal wieder arbeiten zu gehen? Oder kam die gar nicht?
Doch, die kam relativ schnell, als ich aus der Klinik stationär entlassen wurde im September. Die Ärzte hätten mich das ganze Jahr noch krankgeschrieben. Aber ich war auf Krücken recht mobil damals und habe dann mit meinem Chef das Gespräch gesucht und habe ihn gefragt, ob er mich irgendwie verwenden kann im Innendienst, irgendwas. Ich wollte auch wieder eine Tätigkeit haben.
Ja.
Irgendwas, aus diesem Klinikalltag raus wieder anders gefordert werden, auch mental mal eine andere Belastung wieder bekommen. Mhm. Und das war cool. Wir haben damals so eine Art Gentleman's Agreement gemacht, würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ich habe überhaupt keine Wiedereingliederung gemacht, sondern von jetzt auf gleich 40 Stunden, okay, durfte aber alle Arzttermine und alle Physiotermine während der Dienstzeit wahrnehmen. Mhm. Mhm. Und das war relativ viel halt damals noch, dass ich noch zur Physiotherapie und Reizstromtherapie und was man alles so kriegt und beim Neurologen vorstellig geworden bin.
Ja.
Und Orthopäde und was halt man, was alles noch Begleiterscheinungen sind. Und das war, glaube ich, für beide war es gut, für mich war es gut, wieder eine Aufgabe zu bekommen, auch das Gefühl gehabt zu bekommen, wieder gebraucht zu werden irgendwo. Mhm. Gleichzeitig musste ich diese vielen Termine, die für mich noch wichtig waren, nicht in meiner Freizeit machen. Mhm. Das war für mich super. Mhm. Und bei ihm war es so, für die Dienststelle, ich wurde damals nachersetzt, also die Dienststelle hat für mich Ersatz bekommen, als ich ausgefallen bin über die lange Zeit. Und wenn ich jetzt da war, war ich Bonus.
Okay.
Was im Nachgang für alle, glaube ich, gut war, auch jetzt noch so ist in meiner Zeit, wo ich jetzt die Freistellung für den Spitzensport habe, dass wenn ich da bin, bin ich zusätzlich da, aber wenn ich nicht da bin, fehle ich nicht. Mhm. Das ist halt auch für mich psychisch sehr, sehr wichtig.
Ja, aber wie handeln jetzt die, dein Arbeitgeber das, wenn du weg bist für Sport? Also kann man das einfach so?
Ja, also ich trage das vorher natürlich ein, wie ich bin da sehr flexibel. Und jetzt zum Beispiel ist es ja so, dass dieses Jahr die Olympischen Spiele und die Paralympics wieder in Paris stattfinden als großes Event. Dann haben wir im September im Anschluss daran noch eine große inklusive Radsport-Weltmeisterschaft in Zürich, also nicht behindert und behindert gemeinsam. Mhm. Das sind so die Saisonhöhepunkte und da gilt es, sich darauf vorzubereiten, Vollzeit, da geht nichts anderes nebenbei, das ist ein Vollzeitjob. Das heißt, ich bin jetzt von Januar, ich war jetzt schon fast 5 Wochen auf Mallorca und ich war auch schon in Australien das Jahr, bin schon viel rumgekommen.
Man sieht es, richtig braun.
Ja. ich bin jetzt von Januar bis Ende September in dieser Freistellungsphase. Ich bin zu 70% freigestellt und muss dann halt Oktober, November, Dezember fast Vollzeit wieder rein. Mhm. Was auch auf unangenehm ist natürlich als Radsportler, aber gleichzeitig eine super Option ist. Ich bin einfach dankbar, dass ich die Option habe. Und deswegen ist es gut für mich, dass ich nachersetzt bin, also wenn ich weg bin, fehle ich nicht. Also es ist einfach ausreichend Personal dort.
Okay.
Obwohl, das muss ich revidieren, ich glaube, es ist nie ausreichend Personal natürlich dort.
Wir bräuchten immer mehr. wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen? Also hast du das schon vorher immer gemacht oder kam das dann, weil es sich anbot?
Nee, ich habe vor 4 Wochen oder so mal kurz drüber gesprochen.
Bestimmt.
Fußball gespielt.
Ja.
Aber das war vorbei. Mittlerweile macht der Ball mit mir, was er will. ganz unangenehm. das war dem geschuldet, dass meine Karrieremöglichkeiten bei der Polizei dann leider beschnitten wurden. Also ich habe irgendwann im Innendienst gearbeitet. Und der Schreibtisch, den ich hatte, den Job, den ich gemacht habe, hat vor mir ein Hauptkommissar gemacht.
Mhm.
Und mein Traum war oder meine Idee war, dass ich das jetzt weitermache, dann auf gehobenen Dienst zum Studium gehe und dann im gehobenen Dienst zurückkomme und diese Tätigkeit weitermache.
Mhm.
Und tatsächlich wurde ich so gut beurteilt, dass ich dann auch anstand zur Beförderung im gehobenen Dienst. Und ich wurde dann allerdings zum Polizeiarzt geschickt, welcher festgestellt hat, dass ich nur noch eingeschränkt verwendungsfähig, so nennt sich das. Ich bin eingeschränkt verwendungsfähig. Können wir ja mal ein T-Shirt drucken vielleicht. Eingeschränkt verwendungsfähig.
Bis Sonntag schaffe ich das. Ja.
Das ziehe ich mir dann an, wenn ich in der Küche stehe und koche. Als Ausrede, ich bin eingeschränkt verwendungsfähig. Auf jeden Fall wurde ich dann nicht zugelassen fürs Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst. Und das war für mich schon auch nochmal ein weiterer Schlag, den es einfach auch galt zu verdauen.
Mhm.
Ich bin dankbar, dass ich einfach noch Polizeivollzugsbeamter bin. Das bin ich jetzt halt im mittleren Dienst.
Mhm.
Gleichzeitig war es für mich wichtig, Ziele zu haben im Leben.
Mhm.
Also man braucht irgendwas, wo man sich auch investiert.
Ja.
Und jetzt alleine zu sagen, ich komme noch bis zur Pension und erscheine da regelmäßig. Natürlich kann man sich auch ohne Aufstiegsmöglichkeit investieren. Ja, gebe ich zu, kann man.
Mhm.
aber ich habe irgendwie was gebraucht. Und dann kam halt dann die Idee, dass ich sage, okay, ich probiere es in einer Sportart, die paralympisch ist, denn bei den olympischen Sportarten ist es so, dass die wenigsten in Deutschland davon leben können. Wir haben halt König Fußball hier und noch ein, zwei andere Sportarten, wo man vielleicht in der Spitze, gar nicht so in der Breite, in der Spitze von leben kann. Aber der gesamte olympische Sport, egal ob man da jetzt Kanute oder Judoka ist oder Speerwerfer, Zehnkämpfer, brutal aufwendige Sportart, trainingsaufwendig, glaube ich nicht, ohne jemanden persönlich gesprochen zu haben, dass man davon ohne weiteres mal so seine Familie ernähren kann. Ja. Da tritt halt der Staat ein und hat Sportförderstellen bei der Bundeswehr, bei der Bundespolizei, bei der Landespolizei und bietet halt eben diese Möglichkeit über Freistellungen in Sportförder-, in Spitzensportfördergruppen da diesen Sport auszuüben. Und meine Hoffnung war, dass ich in einer Sportart mal so gut werde, dass ich einen Kaderstatus bekomme, also zur Nationalmannschaft gehöre. Schon mit dem Hintergedanken, dass man mich ja auch dann so behandeln sollte wie die nicht behinderten Sportler.
Okay.
So war schon der, das war schon der Ziel, also der Traum war mal bei Paralympischen Spielen dabei zu sein. Das war ein hochgestecktes Ziel.
Okay. Ist der Traum wahr geworden, dass man dich nicht behandelt wie ein nicht behinderter Sportler?
Also teils, teils. Ich glaube, dass das immer noch nicht komplett gleich behandelt wird, aber ich kann jetzt einfach mal nur für meine Dienststelle des USK Mittelfränken oder die PIZED, wie sie sich heute schimpft, und das gesamte Polizeipräsidium Mittelfranken sprechen, weil die haben überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und die haben mich von Anfang an super supported und haben mich da durchgetragen und eine Unterstützung, die nicht besser hätte sein können. Da bin ich einfach mega dankbar für.
Die Macht der Worte.
Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes. Wenn du Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge hast, kontaktiere uns unter diemachtderworte@mail.de. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Dass ich jetzt so ein Weltmeister nochmal werde in meinen alten Tagen, ist natürlich auch ein Riesengeschenk, was ich mitnehme und bin sehr, sehr dankbar. War ein Highlight letztes Jahr. Ich bin aktuell bayerischer Meister, deutscher Meister, Europameister und Weltmeister im Zeitfahren. Ich habe alle 4 Titel. Mhm. Was ich noch nicht habe, ist die Goldmedaille bei Paralympischen Spielen. Mhm. Und die Chance bekomme ich, denke ich, dieses Jahr nochmal in Paris.